HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem österreichischen Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Thomas Macho, geboren 1952, war Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin und leitet gegenwärtig das internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Herr Macho, in Ihrem aktuellen Buch, es trägt den Titel »Das Leben nehmen«, beschäftigen Sie sich mit dem Suizid in der Moderne. Es ist ein dickes Buch geworden, 500 Seiten. Was war denn der Anlass für Sie, sich so breit gefächert mit dem Thema des Freitodes auseinanderzusetzen?
Es waren eigentlich eine Vielzahl von Beobachtungen, die ich gemacht habe in den letzten 10 Jahren. Und die dafür sprechen, dass dem Thema Suizid ein neues Gewicht, neue Bedeutung zukommt. Und dann habe ich mich gefragt, seit wann das eigentlich passiert? Seit wann der Suizid eben auch im Feld der Politik, der Medizin, in den Diskussionen um die Liberalisierung der Sterbehilfe und des assistierten Suizids und so weiter, diese zunehmende Bedeutung gewonnen hat.
Und seit wann wäre das?
Naja, in meinen Studienuntersuchungen ist rausgekommen oder war ein Ergebnis, dass eben diese Umwertung des Suizids tatsächlich relativ kongruent mit der Geschichte der Moderne gesehen werden kann. Es beginnt, wenn man so will, 1751 mit der Aufhebung, damals einmaligen Aufhebung, der rechtlichen Suizidverbote in Preußen durch Friedrich den Großen. Und diese Aufhebung der Suizidverbote, das war auch eine klare Adresse an die Philosophie der Aufklärung. Die hat er auch nicht zufällig in Gegenwart, in Anwesenheit von Voltaire vorgenommen. Das war die erste große Aufhebung von Tabus und vor allem von rechtlichen Verboten. Man darf nicht vergessen, dass der Suizid etwa noch bis 1961 etwa im Vereinigten Königreich eine Straftat war und Menschen, die bei einem Suizidversuch gescheitert sind, damit rechnen mussten, vor Gericht gestellt zu werden.
Paradox klingt das Ganze eigentlich schon, wenn man denkt, also man setzt eine Strafe aus, die man dann eigentlich nicht mehr exekutieren kann, weil der Sträfling schon ins Jenseits verschwunden ist.
Ja, das ist eigentlich paradox, ist aber über Jahrhunderte so gepflegt worden und hatte natürlich reale Konsequenzen, auch nicht nur für den Menschen, der vielleicht mal einen Suizidversuch überlebt hat, sondern vor allem für dessen Angehörige. Im 16., 17. Jahrhundert war es durchaus üblich, das Familienvermögen dann einzuziehen und das heißt, die Familie des Suizidenten war dann verarmt und natürlich hat man dann noch mehr gezögert, diese Tat zu begehen, weil man seine Angehörigen nicht ins Elend stürzen wollte. Und man hat natürlich manchmal auch Strafen an dem Toten vollzogen. Er wurde nicht auf dem Kirchenboden, dem Friedhof beerdigt, sondern irgendwo außerhalb des Friedhofs. Noch früher gab es auch Formen der Verstümmelung von Leichen und so weiter. Man war schon ziemlich rigid.
Nun sagen Sie ja im Untertitel des Buches, wenn ich das recht in Erinnerung habe, es ist ein Leitmotiv der Moderne. Also wenn Ihr Buch handelt vom Suizid in der Moderne, es gibt zwar Rückblicke in die Geschichte des Suizids bis zur Antike, aber im Grunde genommen der Hauptfokus war eben auf die Moderne gerichtet.
Genau.
Weshalb ist es so? Warum ist die Moderne da eine besondere Epoche innerhalb dieser Geschichte, die ja eben lange ist?
Ja, weil sich hier doch in verschiedensten Schritten eine Art von Enttabuisierung und Entstigmatisierung des Suizids abzeichnet, die gleichzeitig zu einer enormen Fülle kultureller Äußerungen und Produktionen geführt hat. Und zwar in den verschiedensten Bereichen, in der Literatur, dann in der Philosophie, eigentlich auch schon recht früh in der Philosophie, dann natürlich auch im Film, im Kino, in den bildenden Künsten. Das Thema Suizid ist sozusagen in der Kultur außerordentlich präsent. Und seitdem ich an dem Buch gearbeitet habe, was doch einige Jahre in Anspruch genommen hat, habe ich immer mehr Material gefunden. Es gibt derartig viele kulturelle Äußerungsformen zum Suizid, dass es ganz unmöglich gewesen wäre, die auch nur alle aufzuführen oder zu kommentieren. Und auf der anderen Seite ist eben tatsächlich nicht nur eine Liberalisierung im Sinne der Aufhebung von Suizidverboten passiert, sondern eben auch eine Aneignung des Suizids, zum Beispiel als politische Protestform, Form, später dann als Attentatsform, als eine Geste radikaler Machtkritik und in der Medizin eben auch als etwas, was als das Recht darauf, den eigenen Tod gestalten und bestimmen zu dürfen, in Anspruch genommen werden kann. Und das ist etwas, was natürlich gerade auch mit den großartigen Fortschritten der Medizin in Zusammenhang steht. Wir können immer länger leben, aber ob dieses immer längere Leben dann auch noch ein Leben ist, das wir gerne leben wollen, das steht nicht fest und wird plötzlich den Entscheidungen der Einzelnen ein Stück weit überlassen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Philosophie in der Moderne setzt sich besonders intensiv mit dieser Thematik auch auseinander. Aber um nochmal einen Blick zurückzuwerfen, auch in der Antike war das ja schon ein Thema. Ich will nur erinnern eben an Sokrates, der den Schierlingsbecher getrunken hat, der berühmte Dialog Phaidon von Platon, der sich damit beschäftigt, aber auch eben in der römischen Philosophie Seneca wird da immer genannt.
Genau. Die ganze stoische Philosophie hat sich natürlich auf Sokrates zurückbezogen. Und da gibt es ein Leitmotiv, das immer wiederkehrt, und das heißt, es ist eigentlich das Ziel des Weisen, eine Position zu erreichen, in der er sich selbst zu gehören vermag, sich selbst bestimmen kann, sein eigenes Leben bestimmen kann. Und das war für diese Philosophen wie Epiktet, Marc Aurel oder Seneca ein ganz entscheidendes Kriterium. Und sehr früh schon haben sie daraus auch die Konsequenz gezogen, jemand, der eben sich selbst gehört, dem muss auch sein Tod sozusagen sich fügen, dem gehört auch sein Tod. Ein bekanntes Buch von Svenja Flassbüller trägt den Titel Mein Tod gehört mir. Und diese Idee, Mein Tod gehört mir, die tritt eben tatsächlich schon in der stoischen Philosophie auf. Wenn ich mir gehöre, wenn mein Leben mir gehört, dann zeigt sich das unter anderem auch darin, dass mein Tod mir gehört. Und Seneca hat das ja dann auch mit großer Selbstverständlichkeit praktiziert, als ihn der Befehl Neros ereilte, eben sein Leben zu beenden.
Jetzt ist ja in der Begrifflichkeit, wir haben jetzt immer von Suizid gesprochen, auch schon diese unterschiedliche Bewertung präsent, denn es gibt noch zwei andere Begriffe, die damit konkurrieren, nämlich der Selbstmord, ich vermute mal, dass es der verbreitetste Begriff ist, und der Begriff des Freitodes.
Genau.
Wenn Sie darüber mal sprechen, wie sich diese Begrifflichkeiten voneinander absetzen und weshalb eigentlich ja eben dieser Selbstmord als der wesentliche oder bestimmende Begriff sich durchgesetzt hat.
Ja, es ist im Moment durchaus so, dass der Begriff des Selbstmords wieder nicht so gern verwendet wird. Er ist übrigens erst im 16. Jahrhundert in Deutschland aufgekommen. Es gab durchaus Thesen, dass das auf den Einfluss Martin Luthers zurückzuführen sei. Hat sich dann auch in den skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden verbreitet. Auch dort gibt es bis heute den Selbstmordbegriff, während eben im Französischen oder im Italienischen immer schon der Suizidbegriff im Vordergrund stand.
Selbstmord, um das vielleicht mal dazwischen zu sagen, Suizid kommt ja aus dem Lateinischen,
suicidere,
also sich selbst töten. Eigentlich ein ganz neutraler, genau, Begriff.
Wenn man so er ist sagen. Neutral, und deshalb habe ich ihn auch bevorzugt verwendet. Denn Selbstmord enthält schon eine Wertung. Die Wertung nämlich, dass es eigentlich Unrecht sei, einen Mord zu begehen. Der Mord ist durch das fünfte Gebot im Christentum streng verboten. Und auch der Mord an sich selbst. Und deshalb ist der Begriff des Selbstmords heute auch ein bisschen fragwürdig geworden. Und
weil er eben diese christliche Konnotation hat.
Weil er eben diese christliche Konnotation hat, weil er eben diese, wie soll man sagen, Tabuisierung, dieses Verbot schon im Begriff mittransportiert. Im Unterschied dazu ist der Begriff Freitod vielleicht ein bisschen zu positiv, weil er sozusagen immer suggeriert, dass das, woran die Stoiker geglaubt haben, nämlich dass es zur Freiheit und zur Lebenskunst gehöre, eben auch den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmen zu können. Es gibt natürlich viele Suizide, die dieser Definition auch nicht genügen. Und von daher habe ich mich für den neutraleren Begriff der Selbsttötung oder des Suizids entschieden, auch weil eben der Suizidbegriff sowohl im Englischen als auch im Italienischen als auch im Französischen gebräuchlich.
Wenn wir jetzt mal über die Zahlen sprechen. Es ist, glaube ich, interessant, wenn man Ihr Buch liest, erstmal zu erfahren, dass Sie, wie Sie sagen, eben mehr Tote durch Suizide verzeichnen als Tote, die durch Mord und Kriege entstanden sind. Wenn Sie die Zahlen da mal nennen könnten, bitte. Eigentlich ist das etwas, was ich sage mal zusammenhängt mit diesem Thema der Tabuisierung, dass wir von den Zahlen eigentlich gar nichts wissen.
Das hängt zum Teil damit zusammen, wobei man dazu sagen muss, dass diese Zahlen durchaus auch publiziert und veröffentlicht werden. Sie sind allerdings nicht durchgehend verlässlich. Man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich noch deutlich höher ist. Es gibt eine ganze Reihe von Suiziden und da wirkt immer noch dieser Bann des Tabus nach, die dann eben gar nicht als Suizide angezeigt oder notiert werden. Nach dem bekannten ärztlichen Motto Herzstillstand, was immer, kann man dann auch im Zweifelsfall sich dafür entscheiden, etwa wenn ein alter Mensch Suizid begangen hat, das den Angehörigen zuliebe dann einfach als Tod an Altersschwäche, Herzstillstand oder sonst irgendwie zu beschreiben und zu notieren. All das gibt es bis heute.
Oder wenn es Unfälle gibt, wenn einer mit dem Auto gegen die Wand fährt.
Und man kann es dann als Unfall beschreiben und auch wenn die Vermutung stark sein mag, dass es ein Suizid gewesen ist. Faktisch sind aber die Zahlen, die etwa Yuval Noah Harari in seinem letzten Buch Homo Deus nochmal zitiert und erwähnt, ich glaube, die sind von 2012 oder 2013, tatsächlich so, dass man für dieses Jahr etwa 620.000 Tote weltweit durch Kriege und alle Arten von Gewalt, also Mord, kriminelle Gewalt bis zur Domestic Violence, bis zur häuslichen Gewalt reicht dieser Bogen. 620.000 Tote durch alle Kriege und anderen Formen von Gewalt, wobei sich das auch nochmal gliedern lässt. Ungefähr 120.000 sind es tatsächlich durch Kriege, der Rest, die 500.000 eben durch andere Arten von Gewalt. Die Suizidzahl liegt bei mindestens 800.000, ist also deutlich höher. Und erst seit 2009, 2010 sind auch die Zahlen veröffentlicht worden, etwa für die US-Armee, dass eben inzwischen für alle Kriege, die die USA seit dem Zweiten Weltkrieg geführt haben, also Koreakrieg, Vietnamkrieg, Irakkrieg und so weiter, gilt, dass die Zahl der Suizide unter den Soldaten, natürlich auch unter den Veteranen, die werden dann damit eingerechnet, höher ist als die Zahl der im Krieg gefallenen Soldaten. Und tatsächlich ist Suizid im Militär auch eine Tabuzone besonderer Art, denn der war natürlich immer streng verboten und wurde auch streng geahndet und bestraft und das durchaus bis in unsere Zeit hinein. Und das war er auch in der Antike. Also man darf die Antike auch nicht zu sehr glorifizieren, denn die stoischen Philosophen etwa waren ja eine kleine Gruppe in der Bevölkerung, also eine winzige Kulturelite, wenn man so will, die diese Reflexionen anstellen konnte. Natürlich war es den Sklaven streng verboten, natürlich war es den Legionären streng verboten, während man dann den Heerführer, der nach einer Niederlage sich wie Cato ins Schwert stürzt, den hat man heroisiert und idealisiert. Aber die gemeinen Legionäre durften das natürlich nicht. Und es gibt eine berühmte Suizidgeschichte aus der Antike, das ist die Geschichte der Lucretia, die ja auch viele Maler und Bildhauer dargestellt haben, aus der implizit hervorgeht, dass Tarquinius, der in dieser Geschichte diese unheilvolle Rolle spielt, dass eben dieser Tarquinius Suizide streng geahndet hat, nämlich durch Kreuzigung, ob er nun die Toten gekreuzigt hat oder diejenigen, die den Suizidversuch überlebt hatten, steht ja gar nicht noch zur Diskussion. Er hat jeden Suizid als Machtkritik, als Kritik an seiner Herrschaft interpretiert und deshalb so streng bestraft.
Bevor wir die erste Musik hören, Herr Macho, die Sie mitgebracht haben, will ich aber zu dieser Thematik des Suizids noch eine Frage stellen, die heutzutage besonders stark diskutiert wird, nämlich die sogenannte Sterbehilfe. Da werden ja Begriffe unterschieden wie der assistierte Suizid, die passive Sterbehilfe und die Tötung auf Verlangen. Das sind unterschiedliche, auch rechtliche Begriffe. Wie ausreichend ist denn aus Ihrer Sicht die Rechtssituation, ich weiß nicht, in Österreich oder in Deutschland, wenn man es etwa vergleicht mit der Schweiz oder mit Holland? Denn was wir ja auch erleben, ist, dass viele Leute, die heute aus was für Gründen auch immer sich ihr Leben nehmen wollen, gezwungen sind, das Land zu verlassen, um etwa in Länder zu gehen, wo es eine liberalere Rechtsauffassung zu dieser Thematik gibt.
In Deutschland und Österreich ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich kann man zunächst mal festhalten, dass die indirekte und die passive Sterbehilfe in fast allen europäischen Ländern mit Ausnahme Polens gestattet ist unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt in Deutschland eben das Problem mit der Frage der kommerziellen Seite, wobei auch die Schweiz hier ja sehr sorgfältig ist. Und es gibt nur drei europäische Länder, in denen die aktive Sterbehilfe, also Tötung auf Verlangen, zulässig ist. Das ist Belgien, Holland und Luxemburg. Alle anderen, auch die Schweiz, halten das nicht für zulässig. Also auch zu Dignitas können sie nur gehen, solange sie noch in der Lage sind, wie Sokrates selbst den Schierlingsbecher, der heute eben Pentobarbital enthält, selbst zu nehmen und zu trinken. Also es gibt gibt hier auch keine Tötung auf Verlangen. Schwierig mit diesen Sterbehilfeorganisationen in Deutschland und Österreich ist eben diese Beurteilung des kommerziellen Aspekts, also dass man daraus keinen Gewinn ziehen darf, nicht zu einem profitablen Geschäft machen darf, weil das Risiko beinhalten würde, dass dann damit auch Schindluder getrieben werden kann. Und natürlich spielt in Deutschland und Österreich auch die Geschichte des NS eine besondere Rolle. Die Geschichte der Euthanasie, die Unterscheidung zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben, die natürlich auch endlos viele katastrophale Grenzüberschreitungen nach sich gezogen hat, was die Tötung von behinderten Menschen betrifft, aber auch zum Beispiel von schwer erziehbaren Kindern. Das hat natürlich mit dem, was heute als aktive Sterbehilfe gelten könnte, nichts zu tun, spielt aber natürlich in den deutschen und österreichischen Diskussionen dennoch eine große Rolle.
Aber nochmal nach Geburt, ist die Rechtssituation für Sie befriedigend?
Also ich würde sagen, sie ist insofern befriedigend, als sie, oder halbwegs zufriedenstellend, als sie sowohl eine Menge Raum lässt für mögliche Einwände und für die Sorgfalt bei der Beurteilung einzelner Fälle, das heißt nicht zu rasch allgemeine Regelungen einführt und auf der anderen Seite auch respektiert, dass es Zonen und Situationen geben kann, die unlösbar bleiben. Und das ist in unserem Fall überall dort die Regel, wo es um Menschen geht, die zum Beispiel durchaus mal eine Patientenverfügung unterschrieben haben, nicht unter allen Umständen in einem Koma oder in einer schwierigen Lebenssituation mit der Demenz am Leben erhalten werden zu wollen und das dann aber in der Situation selbst nicht mehr artikulieren können. Und das ist aus meiner Perspektive unlösbar und schwer sozusagen zu bewältigen, denn man hat diesen zeitlichen Sprung zwischen Patientenverfügung oder dem gesunden Walter Gens, der im Radio das Recht auf das würdevolle Sterben vertritt und sogar behauptet hat, dass Demenzkranke aus dem Humanum herausfallen und so weiter, dann selber das Schicksal erleiden muss, demenzkrank zu werden. Und dann eben sehr alt geworden ist unter vielleicht sehr würdelosen Umständen. Es gab aber gar keine Möglichkeit, das zu korrigieren. Und das muss man akzeptieren. Das ist eben so. Das ist nicht weiter lösbar. Das heißt, es ist tragisch und man kann nach Möglichkeiten suchen, die im Fall von Jens ja auch gefunden wurden. Er hatte dann eine sehr liebe Pflegerin, die ihn mochte und die er mochte und ist mit ihm mehr oder weniger dreimal in der Woche in die Konditorei gegangen. Und es war halt eine andere Art von Lebensglück, aber das gibt's auch. Und den Respekt vor diesen Situationen, der wird von den gegenwärtigen rechtlichen Regelungen durchaus eingehalten und ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, Herr Macho. Gloomy Sunday von Billie Holiday haben Sie sich ausgesucht. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Gloomy Sunday ist vielleicht der berühmteste Suicide-Song der Geschichte. Das ist die Geschichte eines Menschen, der eben sich das Leben nehmen will und darüber singt, wie traurig der Sonntag, wie traurig sozusagen sein Leben ist. Und das ist von unendlich vielen Interpreten und Interpretinnen interpretiert worden. Die Interpretation von Billie Holiday mag ich besonders gern. Aber es gibt eine unzählige Anzahl von anderen. Und man muss auch dazu sagen, dieser Song war, weil man immer wieder ihm nachgesagt hat, er habe Suizidwellen ausgelöst. Lange Zeit auch sozusagen auf dem Index gestanden. Die BBC hat ihn, glaube ich, bis nach der Jahrtausendwende nicht spielen dürfen. Inzwischen gibt es so viele Interpretationen, die man frei aus dem Internet sich herunterladen kann. Und es ist auch ein schönes Lied und dessen Geschichte ist auch verfilmt worden vor einigen Jahren, sodass man sagen kann, es ist ein Lied, das viel mit unserem Thema zu tun hat.
Dann hören wir jetzt von Billie Holiday den Song Gloomy Sunday.
Sunday is gloomy, my hours are slumberless, dearest the shadow.
Das war der Song Gloomy Sunday, gesungen von Billie Holiday. Mitgebracht hat die Musik der österreichische Kulturwissenschaftler Thomas Macho, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Macho, wir wollen auch über Ihren persönlichen Lebensweg sprechen. Sie sind 1952 in Wien geboren und leben jetzt, nachdem Sie eine Lehrtätigkeit an der Humboldt-Universität in Berlin beendet haben, wieder in Wien, wieder in der österreichischen Hauptstadt. Was reizt Sie denn an diesem Ort? Was ist vielleicht auch das typisch österreichische an Thomas Macho, der sich ja viel Gedanken macht über den Tod, denn Sie haben nicht nur jetzt diesen dicken Wälzer über den Suizid geschrieben, sondern Sie haben ja auch schon sich früher beschäftigt in Ihrer Habilitationsschrift mit dem Thema die Metaphern des Todes.
Genau, Todesmetaphern war das Thema meiner Habilitationsschrift, das ich damals geschrieben habe, auch aus ganz persönlichen Gründen. Ich hatte meine Eltern sehr früh verloren und kurz nacheinander und war in einem noch ziemlich ungeformten und schwierigen Lebensphase, so einer verzögerten Adoleszenz, Anfang 20. Und für mich war das eine Möglichkeit, mit diesem Thema und dieser Fragestellung, was passiert da eigentlich, umzugehen. Und ich habe in dem Todesmetaphern eben die These vertreten, dass unser Zugang zur Frage nach dem Tod, nach dem sozusagen Tod Gottes, notwendig ein fragmentarischer, ein metaphorischer, ein bilderreicher bleibt. Und dass wir sozusagen den eigentlichen Graben zwischen hier und unserem Leben und dem Tod und dem Fraglichen danach niemals überbrücken können. Ich war dann tatsächlich ja über 40 Jahre nicht in Wien. Ich bin dann in dieser Zeit ja auch weggezogen, war dann erst in Klagenfurt, dann in Frankfurt, dann im Burgenland und habe dort ein Zentrum für Friedensforschung geleitet und dann fast 24 Jahre eben in Berlin an der Humboldt-Universität, bevor sich die Möglichkeit eröffnet hat, nach Wien zurückzugehen. Und weil Sie auf die österreichische Morbidität sozusagen anspielen, die es geben mag oder nicht geben mag.
Österreich, es gibt doch diesen Song, dieses Lied, der Tod, der muss ein Wiener sein.
Der Tod, der muss ein Wiener sein.
Das könnten Sie vielleicht sogar singen mit dem Wiener Schmäh.
Das könnte ich wahrscheinlich sogar, wenn meine Stimme etwas besser wäre. In meiner Kindheit und Jugend habe ich viel im Chor gesungen, aber das ist so lang vorbei. Nach dem Stimmbruch war ich nur noch als zweiter Tenor zu brauchen und das taugt dann nicht mehr für öffentliche Auftritte. Aber der Tod, das muss ein Wiener sein, das ist natürlich ein bekannter Song und es gibt eine ganze Reihe von Wiener Liedern, die darauf Bezug nehmen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, das ist aus kulturhistorischer Perspektive mir immer ganz wichtig, dass Josef II. Die vielleicht radikalste Rationalisierung des Todes in Österreich versucht hat. Der große aufklärerische Kaiser, der eben versucht hat, die Sterberituale zu begrenzen in ihrer Vielfalt und in ihrer Komplexität, der den berühmten Klappsarg eingeführt hat, wo man sozusagen Särge wiederverwenden konnte, recyceln konnte. Da hat man die Toten einfach in Leinen eingenäht, in den Klappsack gelegt, dann ging die Klappe auf und der fiel in eine Grube, ungelöschter Kalk kam oben drauf und dann ist es fertig. So ist noch Mozart bestattet worden.
Vielleicht, ich glaube, er so hat auch, er liegt doch in der Kapuzinergruft.
Er liegt in der Kapuzinergruft,
in einem besonders simplen Sarg.
In einem besonders simplen
Holzsarg. Der richtig raussticht aus diesem ganzen anderen aufgeblusterten Sarg.
Genau, aus diesen ganzen barocken Supersarkophagen fällt Josefs Sarg deutlich heraus. Vielleicht war er da ein Stück zu radikal. Und aus diesem Grund hat sich dann auch Widerstand in der Bevölkerung formiert und es gab zwar auch in Wien die Zentralisierung des Friedhofs, den Zentralfriedhof, aber viele kleine Friedhöfe sind erhalten geblieben, was in anderen Großstädten nicht war, wo die Friedhöfe aus der Stadt rausverlegt wurden und man diese kleinen Friedhöfe dann eher aufgelassen hat. In Wien erhielt sich das dann. Vielleicht ist so der Mythos vom Tod, der ein Wiener sein muss, entstanden.
Hängt es mit der tiefen katholischen Prägung auch zusammen?
Es hängt mit katholischer Prägung zusammen und es konserviert oder bewahrt
ein Motiv. Denn mir fällt jetzt spontan ein, also es gibt ja auch, wenn man nach Italien kommt, es ist ja auch eine sehr stark katholisch geprägte Kultur, etwa in Neapel diese berühmte Gruft, wo also diese ganze Schädelkultur ja sehr präsent ist. Ja? Also das scheint irgendwie was Typisches zu sein, aber trotzdem in Wien vielleicht noch aus irgendwelchen anderen Gründen eben, Sie haben jetzt versucht, das mit dem Kaiser zu erklären, aber noch besonders tief verwurzelt, ich weiß nicht warum.
Es gibt natürlich auch ein Element im Wiener Totenkult, das interessant ist, weil es an ganz andere Weltgegenden denken lässt. Das ist das, was man das Karnevaleske, das Spaßmacherische dran nennen könnte. Das ist ja in Lateinamerika, also etwa in Mexiko, extrem ausgeprägt, also wo der Tag der Toten aller Seelen ja geradezu ist ein Fest mit Tanz, mit Maskierung, mit allerlei Leckereien und so weiter begangen wird, wo auch sozusagen die Rückkehr der Toten in die Gesellschaft gefeiert und die sozusagen eingeladen werden, für eine kurze Zeit versteht sich, wieder in ihre Gemeinschaft zurückzukehren. Und vielleicht gibt es in Wien auch so etwas. Nigel Barley, der Kurator am British Museum, hat das in seinem Buch Vom Tanz über dem Grab mal die Spaßmacherbeziehung zum Tod genannt, die zum Beispiel auch in den Totentänzen eine große Rolle gespielt hat, die dann gerade nach den schweren Pestwellen in Europa einsetzen und sowohl eine literarische als auch eine bildnerische Gestalt finden. Und wo der eigentliche Witz, über den sich alle verständigen, eigentlich der ist, dass der Tod uns alle angeht, dass er uns alle holt, oft so als eine Art Doppelgänger. Der Bischof wird dann von einem toten Bischof abgeholt und der Arzt von einem toten Arzt. So sehen diese Toten zumindest häufig aus. Und da kann man sich dann auch lustig machen über die Vorstellung, dass irgendein Schicksal einen davor bewahren könnte zu sterben. Und in dieser Figur der Totentänze wird etwas sichtbar, was sozusagen auch befreiend ist, nämlich die Idee, dass wir den Tod miteinander teilen. Der Tod erwürget alle gleich, wie er sie findet, arm und reich. Das hat sozusagen einen sozialkritischen, aber das hat auch einen fröhlichen Aspekt, einen ironischen Aspekt. Und vielleicht hat etwas von diesen karnevalesken Motiven auch in der Wiener Totenkultur überlebt.
Sie müssen mir, Herr Macher, ein bisschen was auch erzählen über Ihre intellektuelle Prägung und über Ihre Jugend, denn viele Motive, die dann ein Wissenschaftler in seinem Leben verfolgt, die sind ja meistens irgendwie gegründet in solchen Erfahrungen. In Ihrem Buch zum Beispiel über den Suizid schreiben Sie über Schülerselbstmorde. Das gibt mir das Stichwort, vielleicht auch zu reden über die Schule. Haben Sie selber in der Schule sowas erfahren? Wie war diese Zeit Schule, Universität? Wie sind Sie da auch als jemand, der 1952 geboren ist, geprägt worden? Denn es war ja auch so eine Zeit, wo man eben zwischen der berühmten 68er-Generation und einer Generation, die man dann später Zaungäste genannt hat, verortet ist. Also wenn Sie darüber mal ein bisschen erzählen, was war das für ein Milieu, was waren da diese Prägungen?
Ich war natürlich zunächst in einer sehr katholischen Grundschule und stamme ja auch aus einem Elternhaus, das stark katholisch geprägt war. Und meine ersten Schulerfahrungen, also ich würde mal sagen, mindestens bis zum Beginn der Oberstufe, die ersten 8, 9 Jahre, waren Zeiten fast schon extremer Außenseiterschaft. Ich habe eine große Sehnsucht danach, einer Gruppe anzugehören oder auch sozusagen das, was man dann in der Soziologie Peers nennt, zu gewinnen, ist mir das nie gelungen. Ich bin da furchtbar oft verprügelt worden, habe da auch keine Lösung gefunden dafür und bin dann sozusagen als Kind und Jugendlicher eigentlich in sehr häufig ein sehr trauriges Kind gewesen. Die einzige Rettung war für mich das Lesen von Büchern. Ich habe gelesen wie ein Wahnsinniger, so ungefähr jeden Tag ein Buch, wenn es ging. Und ich weiß immer noch die Gänge zur Bücherei, die dann dort für Überraschungen gesorgt haben, weil ich den Stapel, den ich gerade ausgeliehen hatte, schon wieder ausgelesen hatte und zurückgebracht habe. Und ich habe auch ziemlich wahllos gelesen, was nur immer ging. Das war so die Form der Flucht vor dieser bedrängenden Realität sozialer Isolation und Einsamkeit im Schulischen. Zu Hause war es natürlich anders, aber in der Schule, das war eine sehr schwierige Zeit. Und dann das große Glück, als ich dann endlich mit 16 Freunde hatte und sozusagen tatsächlich dann auch eine Peer Group hatte und man dann sozusagen die Musik hören konnte, die damals modern war, also die Popmusik von Cream bis Jimi Hendrix und so weiter. Das war dann schon eine sehr glückliche Zeit, die allerdings dann sehr rasch zu Ende ging, mit dem Abitur erst. An dem bin ich eigentlich fast gestorben, denn ich bin buchstäblich in der Nacht nach dem mündlichen Abitur und nachdem alles sehr gut gelaufen war, mit einem Blinddarmdurchbruch, der dann nicht mal erkannt wurde, ins Spital eingeliefert worden und dann am nächsten Tag notoperiert und habe dann, glaube ich, 4 Wochen im Spital verbracht. Und das war ziemlich knapp, auch wahrscheinlich, weil ich durch die ganze Vorbereitungszeit und den ganzen Stress, der mit diesen Prüfungen verbunden war, auch körperlich eher erschöpft war.
Und war das eine Prägung, die dann also auch, wie soll man sagen, links passiert ist? Denn Sie haben eine Promotion geschrieben, die heißt zur Dialektik des musikalischen Kunstwerks. Das klingt natürlich für mich auf Anhieb so, als wäre das irgendwie so ein marxistisch beeinflusster Text gewesen. Ich habe es nicht gelesen, muss ich gestehen. Aber die Dialektik, da klingeln natürlich sofort die Alarmglocken. Klar. Und noch dazu musikalisches Kunstwerk, da denkt man dann sofort wieder auch an Wien. Wien als nicht nur Stadt des Todes, des Kultes, sondern auch als Stadt der Musik.
Genau, ich habe ja auch Musikwissenschaft studiert und Musik war auch etwas, was mir auch in den schwierigen Phasen meiner Kindheit und Jugend sehr wichtig war. Und das spielt in der Arbeit eine Rolle. Marxistisch waren die eigentlich gar nicht, sondern eher hegelianisch. Das war sozusagen die Prägung durch die damaligen philosophischen Lehrer am Institut für Philosophie in Wien, wo Hegel eine große Rolle gespielt hat. Und zwar nicht nur beim Lehrstuhlinhaber und dem Erich Heindl, sondern auch bei einer ganzen Reihe anderer Lehrer und insofern war ich da natürlich auch davon beeinflusst, von daher also die Dialektik. Aber mein erstes Referat in der Musikwissenschaft kann ich mich noch erinnern, dass ich vorbereitet habe und das sicher grottenschlecht war, aber ich habe da weiter keine genaueren Erinnerungen. Ich weiß nur, dass ich buchstäblich eben 1971 über die gerade frisch erschienene ästhetische Theorie von Adorno als sozusagen winziger noch sozusagen Nichtskönner in intellektuellen Angelegenheiten mein Referat halten wollte und den damaligen Lehrstuhlinhaber für vergleichende Musikwissenschaft so zur Verzweiflung gebracht hat mit diesem Referat, dass er dann laut mich angebrüllt hat, ich bin froh, dass der Adorno tot ist, kann er wenigstens keinen Unsinn mehr schreiben. Das war sozusagen der wienerische Effekt, der sich aus diesem Referat ergeben hat, das, wie gesagt, sicher ganz furchtbar war. Und so ist das Projekt der Dissertation dann entstanden, dass ich versucht habe, sozusagen Elemente einer hegelianischen Musiktheorie aus dem 19. Jahrhundert aufzunehmen und systematischer zu beschreiben.
Ja.
Das ist auch keine Arbeit, auf die ich furchtbar stolz bin.
Ja. Ich will das Stichwort, Herr Macho, trotzdem aufnehmen. Hegel, bevor wir die zweite Musik hören, die Sie mitgebracht haben. Hegel hat in Berlin Philosophie gelehrt. Sie haben in Berlin Kulturwissenschaften gelehrt bis vor kurzem. Wenn Sie mal diesen Vergleich, der mich eben besonders interessiert, zwischen Österreich und dem eher preußisch geprägten Berlin machen, aus Ihren eigenen Erfahrungen. Es gibt ja einen berühmten Ausdruck von Sigmund Freud, der auch ein Wiener war, von dem Narzissmus der kleinen Differenzen zwischen diesen Kulturen. Was waren denn diese Differenzen, die Ihnen da in dieser Zeit in Berlin besonders aufgefallen sind?
Ich muss dazu sagen, das war ja eine durchaus komplexe und schwierige Situation, denn ich bin einer von den Kollegen, die gemeinsam mit einer Vielzahl anderer nach der sogenannten Wende aufgrund von Empfehlungen der Struktur- und Berufungskommissionen, die damals eingerichtet wurden, an die Humboldt-Universität im Osten Berlins berufen wurden. Und natürlich war das auch eine Zeit, wo viele Kränkungen eine Rolle spielten. Da sind viele Kolleginnen und Kollegen auch aus dem aktiven Dienst ausgeschieden worden. Es gab auch alle möglichen Kriterien, die man angewendet hat. Und wir waren eins der wenigen Institute, wo sozusagen ein Teil der Professuren noch aus der DDR-Zeit stammte und dort gelehrt hatte und natürlich auch mit Misstrauen auf die Wessis geguckt hat, die da jetzt ankommen. Und da hatte ich als Österreicher komischerweise eher eine gute Position oder gute Stellung, weil ich nicht ganz so scharf als Wessi wahrgenommen wurde, sondern eben als jemand, Österreich hatte ja auch interessanterweise engere Beziehungen zur DDR als die BRD und sozusagen eine liberalere Ostpolitik war da schon länger am Laufen. Es gab eine Österreich-DDR-Gesellschaft und so weiter. Und davon habe ich profitiert. Wie ich überhaupt sagen muss, dass mir in den ganzen 24 Jahren, die ich in Deutschland vorrangig gelebt, gelehrt, geforscht habe, immer wieder aufgefallen ist, wie viel positiver man als Österreicher in Deutschland wahrgenommen wird, gerade auch in Preußen wahrgenommen wird, als umgekehrt als Preuße in Wien. Also hier ist das Abschätzige, der Piefke und so weiter sehr viel verbreitete. Hier ist das Misstrauen, die Skepsis, vielleicht auch den Fremdenverkehr, sehr viel tiefer verankert, während ich eigentlich überhaupt nicht klagen kann über die Zeit in Deutschland. Ich bin eigentlich immer mit großem Wohlwollen und mit viel Sympathie behandelt worden.
Wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben, Herr Macho. Das Duett bei Männern, welche Liebe fühlen, aus Mozarts Oper Die Zauberflöte. Weshalb haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Ich wollte einen Gegenpol zum Werther-Effekt nochmal in Erinnerung rufen, der inzwischen auch in der Psychologie terminologisch sich durchgesetzt hat. Und das ist der Papageno-Effekt. Papageno will sich ja auch das Leben nehmen. Und zwar will er sich an einem Baum hängen, weil er an seinem Leben verzweifelt, weil er kein Mädchen findet, weil er das Gefühl hat, nur verspottet zu werden und eine lächerliche Figur zu sein. Und dann sind es die drei Knaben und dann natürlich vor allem die Papagena, die erscheinen, die ihn sozusagen damit wieder versöhnen. Und dieses Glück auch in der Erotik, diese Liebesarien, in denen dann auch davon gesprochen wird, wie viele kleine Papagenos und Papagenas man noch in die Welt setzen kann und so weiter, das ist sozusagen der liebenswürdige Gegenpol zu dem etwas dramatischeren und aufgeladenen Initiationsgeschehen, das eben Tamino und Pamina durchleben müssen. Und ich mag diese Arie sehr gern, die auch sehr schön anzuhören ist. Nicht nur, weil sie auch Josef Hader in seinem berühmten Hader muss weg dann nochmal auf verrückte und geniale Weise zitiert hat.
Wir hören von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Oper Die Zauberflöte das Duett bei Männern, welche Liebe fühlen. Eine Aufnahme des Sinfonieorchesters des Schwedischen Rundfunks aus dem Jahr 2000.
Bei Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herz.
Das war von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Oper Die Zauberflöte, das Duett bei Männern, welche Liebe fühlen, eine Aufnahme des Sinfonieorchesters des Schwedischen Rundfunks aus dem Jahr 2000. Mitgebracht hat die Musik der österreichische Kulturwissenschaftler Thomas Macho, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Macho, wir haben schon über diese kulturellen Differenzen zwischen Österreich und Deutschland gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen dieses Thema noch etwas erweitern und nach Europa schauen. Auch da spielen kulturelle Differenzen in letzter Zeit eine wachsende Rolle. Da Sie ja Kulturwissenschaftler sind, nehme ich an, dass Sie sich mit diesen kulturellen Differenzen insbesondere beschäftigen. Wenn Sie jetzt heute schauen, also es gibt Unabhängigkeitsbestrebungen verschiedenster Art in Europa. Die Briten haben sich von der Europäischen Union verabschiedet. Die Katalonen befinden sich in einer krisenhaften Situation, weil sie sich abspalten wollen von Spanien. Was sagt uns das alles über die Bedeutung kultureller Identität innerhalb dieses Gebildes Europäischer Union?
Ja, das Tragische an diesen gegenwärtigen Bestrebungen ist ja eigentlich, dass es uns darüber relativ wenig sagt. Denn tatsächlich haben ja die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte kulturelle Differenzen massiv verschliffen. Es ist keineswegs, also durch die Organisation der Studiermöglichkeiten für Erasmus-Programme für europäische Studierenden, durch die Freizügigkeit des Arbeitsmarkts, ist ja eine Art von Beweglichkeit und Mobilität entstanden, die der Aufrechterhaltung kultureller Differenzen, sozusagen feinster Eigenheiten, die man kultiviert und bewahrt, nicht förderlich war. Und ich glaube, dass die gegenwärtige Situation in Europa deshalb auch so ein bisschen tragisch ist, weil sie sozusagen zu früh kommt. Würde sozusagen irgendetwas von dem, was gegenwärtig Macron anzustoßen versucht, mit dieser Idee, wir brauchen Zentralinstitutionen in Europa und zwar nicht nur solche, die jetzt irgendwie Geldzahlungen regeln oder Budgets regeln, sondern wir brauchen so etwas wie zentrale Institutionen, die auch Werte verkörpern können, die auch sozusagen europäische Identität mit sich. Wäre das schon passiert, dann wären diese ganzen Tendenzen zu einem Europa der Regionen viel leichter machbar. So ist das Risiko sehr hoch, dass wir zurücksteigen in ein Zeitalter der Nationalstaaten, wobei wir immer schon vergessen haben, dass die Gründung der Nationalstaaten ebenso schwierig war wie die Gründung des vereinten Europa, weil sie ebenso viele kulturelle Differenzen eigentlich auch missachten und ignorieren musste, sonst wäre es nie dazu gekommen, sonst wäre Bayern nach wie vor nicht nur ein Freistaat innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sondern natürlich ein eigenes Land und sonst wäre auch so etwas wie österreichische Identität gar nicht vorstellbar. Von daher habe ich das Gefühl, wir sind im Moment da in einer seltsamen Asynchronizität. Und eine der Fragen, die mich besonders bewegen, ist, wie kann man als Intellektueller, als Wissenschaftler, auch als Kulturwissenschaftler, als Autor, als Schriftsteller, Robert Menasse hat für den Europaroman Die Hauptstadt den Deutschen Buchpreis erhalten, völlig zu Recht, wie kann man sozusagen als eine solche Persönlichkeit eben versuchen, gegenzusteuern und diese Tendenz zur Renationalisierung als die Chimäre entlarven, die sie ist. Denn wir werden nie mehr zum Nationalstaat zurückkehren können. Das geht unter ökonomischen, unter medialen, unter politischen Bedingungen der Gegenwart überhaupt nicht mehr. Es ist unvorstellbar, dass wir wieder geschlossene Handelsstaaten, von denen Fichte mal geträumt hat, wieder einrichten werden. Und wie sollen sich also da Intellektuelle verhalten? Und die Antwort ist eigentlich ganz naheliegend und einfach. Ich habe sie vor kurzem auch in einem Vortrag am IFK zu geben versucht. Sie ergibt sich schon aus der Erinnerung an ein Buch, das vor 90 Jahren erschienen ist, nämlich Julian Bandas Verrat der Intellektuellen von 1927, damals ein sehr prophetisches und hellsichtiges Buch, in dem er gesagt hat, Intellektuelle sollen niemals den Versuchungen des Nationalismus, des Rassismus, des Fremdenhasses, aber auch des Klassenhasses und so weiter nachgeben, sondern Intellektuelle haben eine Verpflichtung sozusagen auf grundlegende Werte, Demokratie, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, solche Werte, die auch in den Menschenrechtserklärungen zu Beginn der bürgerlichen Revolutionen festgeschrieben wurden. Und das scheint mir ist im Moment ganz besonders wichtig und ich habe eine große Traurigkeit in mir, wenn ich mitbekommen, dass also kluge Menschen, sei es nun in Frankreich, in Deutschland oder in Österreich, anfangen dann Parolen zu bedienen, die zu ihrem Geschäft nicht gehören. Also diesen Verrat wieder begehen, den Gilles Urban da vor 90 Jahren so polemisch und virtuos angeklagt hat.
Dann ist ja die Frage, welchen Einfluss haben die Intellektuellen auf die Öffentlichkeit überhaupt noch? Wenn wir jetzt mal nach Österreich schauen, Sie haben jetzt gerade eine Nationalratswahl hinter sich. Es gab einen Rechtsruck. Es ist also die SPÖ abgewählt worden und die Chimäre des Nationalstaats, von der Sie gerade gesprochen haben, hat offenbar gepunktet. Also diejenigen, die sich auf die Souveränität, auf die nationale Identität zurückbezogen haben, die haben besonders stark profitiert. Wie kann man dies interpretieren? Ist dies auch ein Erfolg, den die Selbstmordattentäter für sich verbuchen können, dass diese Sehnsucht nach nationaler Sicherheit jetzt so Konjunktur hat?
Ja, aber es ist so eine chimärische, eine so phantasmagorische Form von Sicherheit. Man muss zunächst einmal, wenn wir in diesem Zusammenhang auf die Suizidattentäter zu sprechen kommen, daran erinnern, dass die Zahlen, die es hier auch gibt, erschreckend sind. Erschreckend deshalb, weil es völlig klar macht, dass das, was wir im Westen zu beklagen haben, eine Winzigkeit ist im Vergleich zu dem, was diese zerstörten Staaten, diese Failed States, wie man auch sagt, Irak, Afghanistan, Pakistan teilweise, Jemen, Nigeria und so weiter, ertragen mussten. Im Irak von 1982 bis heute 2200 irgendwas Attentate, in Afghanistan weit über 1000 und wir hören jeden Tag irgendwas in den Nachrichten. Ich glaube, in Pakistan sind es um die 700, geht runter bis zu Israel, wo es 114 sind. Und wenn man alle Staaten, die heute in der Europäischen Union sind, zusammennimmt und zurückprojiziert auf 1982, so sozusagen tut, das hätte es die Europäische Union damals schon gegeben, und die alle zusammenzählt, dann kommt man gerade mal, glaube ich, auf 16 oder 17.
Ja, also die Empirie entspricht nicht der Angst.
Die Empirie entspricht überhaupt nicht der Angst.
Was halten Sie denn jetzt davon, dass neuerdings das Thema Heimat so als irgendwie Schlüsselbegriff bemüht wird, damit man also diese Menschen, die offenbar Angst haben, in dieser globalisierten Welt ohne Grenzen sich bedroht fühlen, damit man die irgendwie wieder zurückholen und ihnen eben eine Identität geben kann. Was kann dieser Heimatdiskurs denn eigentlich für dieses Problem leisten?
Das Dramatische und Tragische an der Geschichte ist, dass er genau das ja nicht leisten kann. Und das hat was damit zu tun, dass der Heimatbegriff auch durch Heimatfilm in einen und Heimatroman in einem engen Zusammenhang steht mit etwas, was dazu scheinbar gar nicht zu passen scheint, nämlich dem Fremdenverkehr. Die Regionen, die man besonders stark mit Heimat identifiziert, mit Brauchtum, mit Trachten, mit wohlschmeckendem Bier und was weiß ich noch alles und Volksfesten und so weiter, sind ja nicht zufällig auch die Regionen, die in der Regel mit Flüchtlingen und Migranten ganz wenig zu tun haben, dafür aber unter einer Überlast von Fremdenverkehr leiden. Das gilt auch in Österreich. Also es gab dann in irgendwelchen Fremdenverkehrsgemeinden Aufstände gegen 12 kurdische Flüchtlinge, die sie aufnehmen hätten sollen, wo sie gleichzeitig Tausende und Abertausende Fremde beherbergen müssen. Meine These hier ist, es gibt hier auch sowas wie eine Verdrängung, eine Abwehr und eine Wiederkehr dieser Abwehr an der falschen Stelle. Fremdenverkehr ist furchtbar anstrengend. Jeder, der mal in einem Tourismusbetrieb gearbeitet hat, weiß, was das für eine Belastung ist. Und nun leben diese Regionen, die sich Heimat nennen, in besonderer Weise, aber gerade von diesem Geschäft und müssen sozusagen dieses Leid ertragen. Es ist dann oft sehr einfach, eine Trennung vorzunehmen und die guten Fremden, die das Geld ins Land bringen, zu unterscheiden von den bösen Fremden, die man jetzt aussperren und verachten darf. Und diese Zusammenhänge müsste man sichtbarer werden lassen, zwar auf eine wohlwollende und nicht bestrafend aufklärerische Weise, auf eine eher sozusagen hilfreiche Art und Weise. Damit wäre viel mehr gewonnen als mit der Einrichtung von Heimatministerien.
Herr Macher, unsere Zeit geht jetzt leider schon zu Ende. Ich muss mich bedanken für dieses sehr anregende, interessante Gespräch. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem österreichischen Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet aber zum Schluss Herrn Macho noch die dritte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat. Es handelt sich um ein Stück von Franz Schubert.
Ja, es ist der zweite Satz des Andantino aus der A-Dur-Sonate, Deutschverzeichnis 959. Und das ist ein ganz wunderbares Stück, weil es eine traurige, volksliedhafte Weise konfrontiert mit einem Riss, einem Zusammenbruch, einer Kaskade von Dissonanzen, wie sie für die damalige Zeit vollkommen ungewöhnlich sind. Es ist eine berühmt gewordene, schöne Musik, die Robert Bresson etwa auch für seinen Film über den Esel Balthasar verwendet hat und die ich sehr liebe, weil sie auch das Drama und die Tragödie, das, was sozusagen die Melancholie der schwindenden Lebensfreude, die im Volkslied anklingt, konfrontiert mit dem tatsächlichen Riss und der Tragödie, die dann passieren mag, wenn man sich entscheidet, das Leben zu beenden.